ARD. HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßt sie Dorothee Meyer-Karweg. Diesmal mit einer Spezialausgabe der Hörbuchzeit. Denn in der kommenden Stunde hören Sie Auszüge aus der ARD-Hörbuchnacht, der großen öffentlichen Veranstaltung vom 19. Oktober im Sendesaal des Hessischen Rundfunks. Musikalisch werden wir begleitet vom Axel-Schlosser-Quartett mit dem Programm To Satch and Duke and More, und durch die Sendung führt Bastian Korff. Und der stellt zu Beginn diese Frage.
Ist jemand auf die Idee gekommen, Mathematik zu studieren? Wer ist denn? Okay, Akkus, wirklich? Aus Liebe zur Mathematik oder weil ich es jetzt gesagt habe? Okay, ein kurzes akustisches Zeichen. Eine Hand hat sich gehoben. Wer würde sich noch als Freund oder Freundin der Mathematik bezeichnen? Wer von denen, der jetzt oder die jetzt geklatscht hat, kann die Zahl Pi mit bis zu 11 Stellen hinterm Komma auswendig aufsagen, ohne Google? Wer klatscht denn da noch? Wir machen es nicht, wir fragen es nicht ab. Das gibt ein nicht enden wollendes Ding, wie die ganze Zahl an sich. Aber das Bild von Mathematik, das Sie haben, wird sich vielleicht gleich ändern. Und die Kreiszahl Pi spielt auch eine Rolle. Das nächste Hörbuch, das wir Ihnen vorstellen, heißt Pi mal Daumen. Geschrieben von Alina Bronski, gelesen von Fabian Busch, die ich jetzt beide hier auf der Bühne willkommen heiße. Es geht um den 16-jährigen Oskar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorf, langer Name, und die 53-jährige Moni. Und wie die beiden aufeinandertreffen, davon bekommen wir jetzt einen kleinen Eindruck.
Ich bin überhaupt kein Freund der Mathematik und hatte trotzdem viel Spaß an dem Buch. Und ich lese jetzt aus dem ersten Kapitel und wünsche viel Spaß. Der Lauch und der Stiefel. Als ich Moni Kozinski zum ersten Mal sah, hielt ich sie wahlweise für eine Sekretärin oder für eine Kantinenfrau, die sich verlaufen hatte. Ich wunderte mich noch, wie man sich derart verirren konnte. Die Mensa befand sich einen 10-minütigen Fußweg entfernt. Die erste Vorlesung in Analysis hatte vor einer Viertelstunde begonnen und Moni stand in der Tür, die jämmerlich gequietscht und dadurch alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hatte. Sie trug einen roten Kunstlederrock und eine tief ausgeschnittene Bluse mit Leopardenmuster. Über ihre Schulter hing eine blaue, knallvolle IKEA-Tasche. Professor Chow hielt mitten im Satz inne, die Hand mit der Kreide in der Luft. Entschuldigung, flüsterte Moni durchdringend und raschelte mit ihrer Tüte den Gang entlang. Sie blieb vor mir stehen. Ist der Sitz hier noch frei, Kleiner? Rückst du ein Stück? Ich wurde rot und nickte. Ich gab ihr nicht die geringste Chance. Am Anfang des Semesters waren die Vorlesungen noch voll. Die Leute mussten auf der Heizung oder auf dem Boden sitzen. Die Hälfte der Professoren hatte osteuropäische Namen. Sie waren besonders gefürchtet, weil sie den Stoff des ersten Unisemesters bereits in der 9. Klasse auf ihren spezialisierten Schulen gelernt und wenig Verständnis für das Schneckentempo in Deutschland hatten. Warten Sie ein paar Wochen, hatte der Studiendekan Professor Orloff bei der Begrüßungsveranstaltung gesagt. Dann sind wir wieder unter uns. Nach der ersten Woche geht hier jeder zweite von Ihnen. Nach 14 Tagen bleibt ein Fünftel übrig. Nach der ersten Klausur weinen Sie alle, bis auf 2, 3 Leute, die wirklich hierher gehören. Ich wusste, dass ich zu den wenigen Bleibenden gehören würde. Ich ließ den Blick über die Köpfe schweifen, um aufgrund des Erscheinungsbildes abzuschätzen, wer wie lange durchhalten würde. Es waren ein paar Ältere dabei, mit gestressten Gesichtern und silbrigem Haaransatz, die Mathelehrer werden wollten. Sie waren unangenehm überrascht davon, dass sie in den ersten Semestern dieselben Veranstaltungen wie richtige Mathematiker besuchen mussten. Nichts interessierte sie weniger als ihr künftiges Fach. Sie wollten einen sicheren Arbeitsplatz und ihre Ruhe. Von Mr. Brown wusste ich, dass Sie die Ersten waren, die sich über zu viele Übungsblätter und zu schwierige Klausuren beschweren würden. Sie würden die Dozenten sofort über die Anzahl und das Alter ihrer Kinder unterrichten, auf den Brotjob verweisen, der ihre Großfamilie nur notdürftig ernährte, und nach der ersten Woche versuchen, zur Germanistik oder Sonderpädagogik zu wechseln. Sie kamen mir wie Heiratsschwindler vor. Ich war der Meinung, dass nur Menschen, die es mit der Mathematik ernst meinten, dieses Fach studieren durften. Moni saß neben mir, nachdem sie ihre IKEA-Tasche in den Gang gestellt hatte. Daraus lugten ein kleiner, bunter Gummistiefel und mehrere Stangen Lauch hervor. Ich konnte ihr Alter nicht schätzen. Ihre ausladende Figur erinnerte mich an unsere Haushälterin Frau Berger, ihre gelben Haare an die alten Puppen meiner Schwester Lou, ihre Kleider an die amerikanischen Pin-Up-Plakate aus den 60er Jahren, die in unserem Billardzimmer hingen. 53, sagte sie, obwohl ich sie gezielt nicht gefragt hatte. Ich bin 53. Jetzt guck nicht so schockiert. Und du? Du siehst aus wie 14. Das hörte ich nicht zum ersten Mal. Ich werde bald 17. Ach du Schreck. Was machst du dann schon hier? Früh eingeschult und eine Klasse übersprungen. Wow, sagte sie. Wie konnten dich deine Eltern in die schlimme Großstadt ziehen lassen? Es blieb ihnen nichts anderes übrig. Du bist ein ganz Schlauer, ja? Ja, sagte ich. In Monis grünen Augen lag etwas, das wie eine Mischung aus Trauer und Mitgefühl aussah. Dann bleib mal schön in meiner Nähe. Ich bin allerdings nicht so schlau. Mein Vater hat immer gesagt, wenn man den Durchschnitt aus den IQs seiner beiden Kinder bildet, kommt ein normaler Mensch heraus. Ich hatte noch nie gehört, dass jemand sich bereitwillig als dumm bezeichnete. Vor lauter Verblüffung und vermutlich unbewusst geprägt durch die karitative Tätigkeit meiner Familie, bot ich Moni an, ihr die Mensa, die BIP und das elektronische Campus-System zu zeigen. Was wäre ich nur ohne dich, sagte sie. Was für eine Verschwendung von Steuergeldern, dachte ich, als ich sie zu einem Automaten führte, aus dem sie die kleine Plastikkarte holen und wo sie diese auch aufladen konnte. Damit können sie Bahn fahren, sich als Studierende ausweisen und in der Mensa bezahlen. Sie trug die Karte ehrfürchtig auf der Handfläche wie einen Schmetterling, bis wir am Kaffeeautomaten standen. Ich lade dich ein, Kleiner. Was willst du trinken? Ein Glas Milch? Ich winkte ab. Sie müssen mir nichts ausgeben. Ja, lass mich doch, zum Dank. Ohne dich wäre ich verloren. Weil sie recht hatte, erlaubte ich ihr, meinen Kamillentee zu bezahlen. Sie selbst drückte einen Knopf auf der Kaffeemaschine und balancierte ein Cappuccino auf einem Tablett zu einem Tisch am Fenster. Ich setzte mich neben sie, ernüchtert von der Bilanz. Ich hatte hier bislang keinen einzigen normalen Menschen kennengelernt. Ich fass es nicht. Moni leckte den Milchschaum vom Löffel. Ich trinke einfach so Cappuccino in der Unimensa. Wie klingt das? Absurd, sagte ich höflich. Und dann dachte ich, was soll's. Ich war schließlich nicht hierher gekommen, um Freundschaften zu schließen. Ich wollte meinen Bachelor unter der Regelstudienzeit machen. 5 Semester sollten reichen. Für den Master wollte ich ins europäische Ausland, für die Promotion in die USA. Mr. Brown hatte mir gesagt, dass Mathematik ein Mannschaftssport sei. Ich solle eine Lerngruppe finden, gemeinsam die wöchentlichen Übungszettel lösen, alles ausdiskutieren. Allein könne hier niemand bestehen. Aber ich war sicher, dass er sich zumindest darin irrte. Bislang hatte ich immer alles allein geschafft und war damit am weitesten gekommen. Hätte der geniale Andrew Wiles den großen Satz von Fermat jemals lösen können, wenn er seine Teilergebnisse anderen geschenkt hätte? Hätte der geniale Autodidakt Srinivasa Ramanujan das Wort Teamarbeit buchstabieren können? In Analysis und linearer Algebra müssen wir unsere Lösung in Zweiergruppen abgeben, sagte ich. Eine Forderung, die mich bekümmerte, seit ich in der Orientierungswoche davon gehört hatte. Ich hatte extra die Hand gehoben, um zu fragen, ob ich auch allein abgeben dürfe. Trauen Sie sich ruhig, andere Menschen kennenzulernen, hatte der Studiendekan Orloff geantwortet. Sie können mich nicht zwingen. Er hatte wie ein Bösewicht aus einem James-Bond-Film gelächelt. Wenn Sie bestehen wollen, schon. Wir können eine Zweiergruppe bilden, sagte ich daher zu Moni. Ich sparte mir die Frage, ob sie vielleicht bereits einen anderen Partner hatte. Es war klar, dass niemand etwas mit ihr zu tun haben wollte. Sie strich sich eine gelbblonde Locke aus dem Gesicht. Ich will dich doch nicht runterziehen. Such dir lieber jemanden, der gut ist. Gut bin ich selber, sagte ich. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich überhaupt für das Studium haben werde. Meine Tochter hat 3 Kinder und Keanu zahnt gerade. Ihr Meerschweinchen? Fragte ich höflich. Mein Enkel, sie lächelte. Das ist der Jüngste. Püppi schläft kaum. Und ich helfe ihr immer. Püppi ist meine Tochter. Keanu ist der Enkel. Ich kann die Aufgaben notfalls auch allein lösen, sagte ich schnell, bevor sie noch auf die Idee kam, Fotos zu zeigen. Machen Sie sich keinen Kopf. Ich schreibe einfach nur Ihren Namen auf das Blatt, weil wir eine Zweiergruppe bilden müssen. Sie kriegen die benötigten Punkte quasi umsonst von mir geschenkt. Ich will dich nicht ausnutzen. Ich arbeite sowieso am liebsten allein. Sobald ich Zeit habe, mache ich zum Ausgleich mehr, versprach sie, als ob sie mich nicht verstanden hätte und als ob sie mehr als 2 Wochen an der Universität sein würde. Abgemacht? Ich gebe dir meine Nummer. So war Moni Kuczynski der erste Telefonkontakt, den ich während meines Studiums einspeicherte. Nach minutenlangem Herumfuchteln hatte auch sie mich ihrem Adressbuch hinzugefügt. Oskar, sagte ich, als sie die Nummer eingetippt hatte und mich fragend ansah. Und weiter? Oskar Maria Wilhelm Graf von Ebersdorf. Ich buchstabierte. Hilfe, sagte Moni. Ist es okay, wenn ich keinen Knicks mache?
Vielen Dank, Fabian Busch, mit einem Ausschnitt aus Alina Bronskis Pi mal Daumen. Und da sagen wir erstmal ganz herzlichen Glückwunsch. Sie haben ja diese Woche auch einen Preis bekommen. Und zwar ist Pi mal Daumen das Lieblingsbuch der unabhängigen Buchhandlung geworden, ist auf der Buchmesse ausgezeichnet worden. Herzlichen Glückwunsch.
Dankeschön.
Die erste Frage, die sich mir beim Hören gestellt hat, warum Mathematik?
Ja, ich glaube, die Frage, die kam schon ein paar Mal tatsächlich, schon während des Schreibens. Mathematik, es gibt ganz viele Gründe, über Mathematik zu schreiben. Für mich war das aber sehr plausibel, dass meine Figur sich in Mathematik quasi hineinbegibt, weil einfach viele Parameter stimmten. Es ist eine eigene Welt. Zugleich ist es aber etwas, was man relativ unabhängig machen kann. Also ich wollte, dass meine Heldin, die ja eine ungewöhnliche Erstsemestlerin ist, dass sie etwas studiert, was nicht so naheliegend ist, was eine Richtung Naturwissenschaften geht. Aber sie kann zum Beispiel nicht wochenlang im Labor stehen oder so, wenn sie Chemie studieren würde oder Physik. Aber Mathematik, da braucht sie ihren Verstand, sie braucht einen Stift, ein Blatt Papier. Und obwohl es sehr anstrengend ist, ist es auch ideal, wenn man über seine Zeit nicht so richtig selbst verfügen kann.
Sie haben mal gesagt, Moni ist ein Geschenk an Sie selbst. Was haben Sie sich da geschenkt?
Ich glaube, ich habe mir da eine relativ nette, eine wirklich sehr freundliche Hauptfigur geschenkt, die für mich selbst relativ untypisch ist. Also ich habe schon oft über Menschen geschrieben, die auch etwas Boshaftes haben. Und Moni ist jemand, der sowas gar nicht hat. Sie war für mich unglaublich spannend, weil sie unterschätzt wird. Also jeder, der sie sieht, also wir haben es ja jetzt auch gehört, man hat sofort ein bestimmtes Bild von ihr. Und das ist kein sehr schmeichelhaftes Bild. Nach und nach entdeckt man sie immer mehr, aber nicht, weil sie es einem beweisen möchte, dass sie anders ist, sondern sie ist einfach, wie sie ist. Und wenn man sich die Zeit nimmt, eben ihr näher zu kommen, dann wird man überrascht, ohne dass sie es einem so aufzwingt.
Dieses nicht ganz schmeichelhafte Bild vom Anfang stammt ja eigentlich auch von Oskar. Das ist sehr von der Sicht Oskars geprägt, der ja sehr viel ohne Filter natürlich denkt, aber auch sehr viel ohne Filter sagt und einfach raus hat. Beim Hören habe ich irgendwie gedacht, das hat er gerade nicht gesagt. Also wo er auch wirklich Moni ins Gesicht sagt, naja, du bist unterprivilegiert, du bist ungebildet und eigentlich hast du hier gar nichts verloren. Also so Dinge, die man im höflichen Miteinander eigentlich unterlässt. Wie ist das, Herr Busch, als Sprecher, wenn man so ohne Filter alles raushauen kann? Möchte man das auch mal im Alltag? Ganz ehrlich, wir sind unter uns.
Man würde zwangsläufig extreme Probleme bekommen, aber das macht natürlich Spaß. Es ist aber auch tatsächlich schwierig. Also der Hörspielregisseur Sven Stricker, ich fand es toll, dass Charlie das auch vorhin so betont hat. Das ist ja nicht so, man ist ja nicht nur der Sprecher und der wunderbare Text, sondern man hat da wirklich einen tollen Regisseur, der eben auf die Nuancen achtet und guckt, dass die Figuren auch bis zum Ende stimmig bleiben. Und gerade bei dem Oscar, dass man den versucht, tatsächlich in seiner, dass man wirklich komplett emotionslos versucht zu machen. Der haut es einfach raus und denkt nicht darüber nach. Und das macht ihn, deshalb kann man es ihm auch nicht übel nehmen. Ich weiß nicht, sicher kennen viele auch von Ihnen Big Bang Theory, diese Sitcom, da gibt es auch diesen einen Sheldon, an den habe ich immer versucht zu denken, weil der eben auch mit einer unglaublichen Naivität und Unverfrorenheit die unglaublichsten Sachen sagt. Und irgendwie kann man es ihm nicht übel nehmen. Und das mochte ich an dem Oscar eben auch so. Und natürlich in dem Kontrast zu Moni macht es total Spaß, dann zu gestalten.
Ich würde gerne mal zur Rolle des Regisseurs oder der Regisseurin kommen, die man ja natürlich erstmal gar nicht wahrnimmt, wenn man die CD in die Hand nimmt oder das Hörbuch streamt und man weiß, okay, es gibt eine Autorin, es gibt einen Sprecher. Was macht man als Autorin mit dem Regisseur? Setzt man sich sehr lange mit dem zusammen und sagt, hier, ich habe das so gemeint, das hätte ich gerne so. Ach, und übrigens, achtet doch mal drauf auf 180, da wird noch das und das passieren, dreht das doch so. Oder sind Sie ganz freigebig und sagen, geht ins Studio, ihr macht das schon?
Als Autorin. Mhm. Also ich habe das tatsächlich noch nie erlebt, dass ein Regisseur Bedarf hatte, bei der Aufnahme eines Hörbuchs vom Autor viele Tipps zu bekommen oder Empfehlungen. Ich hatte mit dem Regisseur einige freundliche Nachrichten ausgetauscht, die aber eher so auf seine Freundlichkeit und Nettigkeit zurückgingen, weil ich mir komplett sicher war, dass mein Input null gebraucht wird. Und je mehr ich dieses Hörbuch höre, desto mehr bestätigt das auch. Also das Größte, was meistens gefragt wird, ist die Aussprache von bestimmten Namen, wenn das mal nötig wird. Bei dem Hörbuch war es nicht nötig. Nee, es ist ja ein völlig anderes Medium. Und ich glaube, wenn man als Autor eines Textes damit trauen würde und mitreden würde, das wären nicht die besten Voraussetzungen, nehme ich an, auch für diese Aufnahme. Also in meinem Fall war das komplett unnötig und im Falle dieses Hörbuchs noch weniger.
Spricht ja auch für die Qualität des Textes, wenn es genau so auch angekommen ist, wie Sie es sich vorgestellt haben. Wenn Moni ein Geschenk der Freundlichkeit ist, was ist Oscar für ein Geschenk?
Ja, Oscar ist auf den ersten Blick natürlich kein Geschenk. Oscar kam in die Geschichte dazu, um sie zu erzählen, auch relativ spät, als ich ziemlich lange nach der Form gesucht habe für diese Geschichte, denn eigentlich war das die Geschichte dieser besonderen Frau, die sich in einem Alter, wo man ihr das nicht mehr zutraut, so eine Art Transformation durch neues Wissen durchmacht. Und ich hatte unterschiedliche Zugänge versucht und erst als dieser Ich-Erzähler dazu kam, quasi als Monis Partner, also Gegenpart, auch Gegenpol, und diesen schon zitierten Tonfall dazu gab, hat die Geschichte funktioniert. Das ist einfach ein sehr schräger Filter, der auch natürlich Spaß macht.
Das ist so irre, finde ich toll, das zu hören, ne? Dass das sowas, was so immens einem als Erstleser dann ins Auge sticht, diese Konstellation dieser beiden Figuren, dass es so spät erst dazu kommt, das finde ich irre. Ich hätte jetzt gedacht, zum Beispiel, dass Oscar, weil es der Ich-Erzähler ist wahrscheinlich, denkt man das dann, ne? dass der zuerst da war und dann, was könnte man dazu bringen, nämlich den größtmöglichen Unterschied. Aber es ist interessant.
Nee, war tatsächlich gar nicht da. Also die ersten Versuche, die ersten Anfänge, die ersten 5 bis 10, sage ich mal so, die waren ohne Oscar und die haben auch nicht funktioniert.
Ja. Aber es ist toll. Aber ich finde es so irre spannend, so ein Schreibprozess. Ich habe da wahnsinnig riesen Respekt vor. Und finde noch im Übrigen zum Thema Drehbuchautoren, weil beim Film dasselbe ist, ne? Drehbuchautoren sind auch besser nicht am Set, weil sie natürlich, weil der Regisseur dann einfach irgendwann eine eigene Interpretation finden muss. Und die wird wahrscheinlich immer irgendwie auch ein bisschen konträr zu dem laufen, was der Drehbuchautor in dem Falle sich vielleicht gedacht hat.
Wie lange hat es gedauert, bis Sie die Welt um Gerda herum und die Welt um Oscar herum gefunden hatten und den passenden Ton gefunden haben?
Man hat ja nicht so viel Zeit, ne? Wir haben, glaube ich, 4 Tage aufgenommen und man muss es ja innerhalb der ersten Stunde, 2 Stunden gefunden haben. Dann macht man meistens am Ende des letzten Tages nochmal das erste oder die ersten 2 Kapitel, weil man tatsächlich erst dann so im 2., 3. Kapitel den Tonfall gefunden hat. Aber irgendwie ging das schnell, weil es einfach auch so auf der Hand liegt, das Buch. Es macht schon beim Lesen, beim ersten Lesen so eine Freude, dass man so Lust hat, natürlich auch vor dem ersten Tag schon sich Gedanken um die Figuren zu machen.
Wir werden jetzt nicht spoilern. Es könnte ja genauso gut auch ein Märchen werden. Die 2 treffen sich, es gibt Reibereien und dann am Ende kommt die schöne Seifenblase und schwebt in den Himmel und alle sind glücklich. Vielleicht passiert es, vielleicht passiert es nicht. Aber wie sehr ist man denn verführt als Autorin, dann plötzlich doch noch irgendwie an den Zauberstab zu schwingen und zu sagen, so, ich sorge jetzt dafür, dass das alles in rosa Zuckerwatte ausgeht?
Tut es ja auch, oder? Nee, nicht ganz. Also es gibt natürlich eine große innere Logik des Erzählens, also etwas, was ich dann als Autorin tatsächlich so empfinde. Man kann es nicht rational begründen, sondern ein Gefühl der Stimmigkeit und es kann sich ganz anders einstellen als ursprünglich geplant. Genau, und da ist es auch gut, manchmal Abschied zu nehmen von bestimmten Plänen und einfach sich darauf einzulassen, was die Figuren tatsächlich mitbringen. Mir ist es aber auch relativ wichtig, dass das Buch nicht so ausgeht, dass man hinterher deprimiert ist und dass alle Träume von Moni irgendwie zerschellen, also ohne jetzt zu viel spoilern zu wollen. Ich glaube, man ist hinterher dann nicht schlechter gelaunt als vorher, wenn man es gelesen hat.
Das überhaupt nicht. Also ich hoffe, wir konnten Lust darauf machen zu hören. Sie werden nicht deprimiert sein. Es hat ein tolles Ende, das können wir verraten. Vielleicht ist das nicht zu viel gespoilert, aber auch ein Ende muss kein Ende sein. Geht es denn weiter im Leben von Moni und Oskar?
Es geht auf jeden Fall weiter, aber es ist so ein bisschen wie so ein Film oder vielleicht wie so eine Kamera. Wenn das Buch zu Ende geht, dann wendet man sich ab und dann spielt der Rest im Kopf des Lesers, würde ich mal sagen. Und nach dem, was ich so gehört habe, gibt es auch ganz unterschiedliche Filme und Lebensentwürfe, die dann eventuell weiterspielen können. Aber das Buch ist dann erstmal zu Ende tatsächlich.
Man könnte ja die Kamera nochmal drauf richten.
Könnte man schon, ja. Aber ich weiß nicht, ob man es muss.
Das werden wir dann noch sehen. Auf jeden Fall eine große Empfehlung. Alina Bronskis Pi mal Daumen ist beim Deutschen Audioverlag erschienen. Vielen Dank, Alina Bronski. Vielen Dank, Fabian Buch.
Dankeschön.
Oh.
In den vergangenen Wochen sind ganz viele Kollegen und Kolleginnen zu mir gekommen und haben gesagt, oh, ich beneide dich so, die Hörbuchnacht, da kommt ja Marc-Uwe Kling, das Känguru. Und dann habe ich gesagt, nein, das kommt gar nicht, er hat nämlich einen Thriller geschrieben. Dann haben die alle so ein bisschen indigniert geguckt und habe ich gesagt, aber der ist auch gut. Jetzt hoffe ich, dass sie heute Abend zuhören. Jedenfalls, ich sage es nur mal als kleine Vorabwarnung, wenn Sie auf das Cover des Hörbuchs gucken, da steht sensible Inhalte. Dieses Hörbuch enthält Inhalte, die manche Personen als verstörend empfinden können. Das ist kein Scherz. Wir gucken, dass Sie nicht allzu verstört sind heute Abend. Wir sprechen gleich darüber und steigen auch direkt damit ein. Hier ist nämlich Marc-Uwe Kling mit einem Stück und einem Ausschnitt aus seinem Hörbuch Views.
Hallo, guten Abend. Das Bessere ist ja noch die Rückseite, weil auf der Rückseite steht nur diesem Inhalt Vertrauen. Wie das ist bei so einem Thriller, man spoilert schnell, deswegen lese ich einfach von vorne vor. Das Date. Es ist ein Stefan, mal wieder. Yasira sitzt an einem verregneten Herbstabend im Hardrock-Café am Kudamm und ihr gegenüber hockt ein Stefan. Ihr Date. Tinder natürlich. Als Stefan am Telefon das Hardrock-Café vorschlug, musste sich Yasira sehr beherrschen, nicht loszulachen. Stattdessen hatte sie ihn nur ein wenig veralbert. Warte mal, ich habe da ein Gespräch auf der anderen Leitung. Ich glaube, es sind die 80er. Die Burger sind echt der Hammer, verteidigte sich Stefan. Darum sitzen sie jetzt also im Hardrock-Café und die Burger sind wirklich der Hammer. Es gibt sogar Live-Musik und natürlich ist sie selbst Stefan zu laut. Stefan arbeitet für die Online-Ausgabe irgendeiner Berliner Zeitung. Yasira mustert ihn, während er spricht. Er ist ein bisschen hübscher als der letzte Stefan. Yasira hat ihm noch nicht gesagt, dass sie fürs Bundeskriminalamt arbeitet. Das ist immer ein Risiko. Ich finde ja, so richtig weit sind wir mit der Gleichberechtigung leider nicht gekommen, sagt Stefan. Hast du zum Beispiel gewusst, dass es in Großbritannien weniger Hedgefonds gibt, die von Frauen geleitet werden, als von Typen, die David heißen? Oh, wirklich? Fragt Yasira und beißt in ihren Veggie-Burger. Stefans Gesprächsanteil an diesem Abend schätzt sie auf starke 80%. Vielleicht, denkt sie, gibt es auch in ihrer Behörde mehr Abteilungen, die von Stefans geleitet werden, als von Frauen. Ihr Chef jedenfalls heißt ebenfalls Stefan. Bei den Kriminalbeamten im BKA, das hat sie letztens gelesen, ist das Verhältnis 2:1. Oder anders gesagt, auf 2 Stefans kommt eine Katja. Also, keine Angst, ich bin kein Antisemit oder so, sagt Stefan. Yasira ist etwas irritiert, sie versteht den Zusammenhang nicht sofort. Ich meine nur David, also David ist ja ein jüdischer Name, erklärt Stefan, aber es sind ja nicht nur Juden, die David heißen. Ich habe nichts gegen Juden oder gegen Israel, wobei ich auch nicht alles gutheißen will, was im Nahen Osten passiert. Ihr habt da bestimmt einen ganz anderen Blick drauf. Ich meine, Stefan bricht ab. Ich sollte nicht ihr sagen, was? Yasira schüttelt belustigt den Kopf. Ich plappere mich hier um Kopf und Kragen, bemerkt Stefan. Das mache ich immer, wenn ich aufgeregt bin. Darf ich fragen, wo du herkommst? Aus Wilmersdorf, erwidert Yasira. Stefan macht ein ziemlich doofes Gesicht. Der alte Scherz ist immer wieder lustig. Mit der U-Bahn, fügt sie noch hinzu. Stefan wird rot, irgendwie niedlich. Entschuldigung, ich wollte nicht. Du wolltest hören, wo meine Eltern mal hergekommen sind? Aus dem Libanon, Beirut. Beide sind Anfang der 80er vor dem Bürgerkrieg geflohen. Da war meine Mutter schon schwanger. Stefan guckt nur. Er scheint ein wenig erschlagen von den Informationen, die er doch hatte haben wollen, oder nicht? Yasira lächelt. Wo kamen denn deine Eltern mal her? Meine Eltern, also aus Franken. Der arme Stefan ist ganz verunsichert. Cheer up, sagt Yasira. Ich weiß, dass du es nicht böse gemeint hast. Stefans Gesichtszüge entspannen sich etwas. Meine Urgroßeltern kamen aus Ostpreußen, erzählt er, nur um sich sofort wieder zu korrigieren. Also ich meine aus Polen. So. und ich komme aus Friedrichshain. Stefan atmet leicht gestresst aus mit der S-Bahn. Yassira lacht. Vielleicht wird das ja doch noch was werden, wenn er seine Unsicherheit mal überwunden hat. Stefan deutet auf ihren Wein. Aber du bist nicht gläubig? Oh, wie geschickt und scheinbar beiläufig er die Frage platziert hat, die ihm wohl seit Beginn des Dates, vielleicht schon seit er ihr Bild nach rechts gewischt hat, unter den Nägeln brennt. Nein, sagt Yassira. Sie kann Stefans Erleichterung beinahe körperlich spüren. Das erregt in ihr eine Art Trotz, weswegen sie hinzufügt: Aber meine Eltern sind strenggläubig. Ach ja? Allerdings gehören sie einer Sekte an, die stetig Anhänger verliert. Dabei beherrschte sie einst die halbe Welt. Stefan guckt nur. Sie sind Kommunisten, erklärt Yassira. Erst weiß Stefan nicht, wie er reagieren soll, dann lächelt er unsicher. Steht ihm nicht schlecht. Aber du nicht? Ich? Fragt Yassira. Nein, ich bin... Also wenn du meine Tochter fragen würdest, oh, wie geschickt und scheinbar beiläufig sie diese Info platziert hat, die man während eines Dates bloß nicht zu früh, aber auch nicht zu spät fallen lassen durfte, die würde wahrscheinlich sagen, dass ich Zynikerin bin. Du hast eine Tochter? Fragt Stefan überrascht. Wie schön. Die letzten beiden Worte hat er noch schnell angehängt. Seine Stimme war dabei einen Halbton höher. Ja, sie ist zu Hause bei meinem Mann. Aber keine Sorge, wir haben eine offene Beziehung. Yassira lässt eine Pause. Also jedenfalls von meiner Seite. Sie trinkt einen Schluck Wein. Mehmet ist schon recht eifersüchtig. Einmal hat er mich bei einem Date erwischt und den anderen krankenhausreif geprügelt. Du weißt, wie die Araber sind. Viel Temperament, wenig Selbstkontrolle. Später tat es ihm leid. Stefans Gesicht ist zu köstlich. Die Pommes, die er sich gerade in den Mund geschoben hat, fallen fast wieder raus. Yassira grinst. Das war ein Scherz. Patrick und ich sind seit 10 Jahren geschieden. Unsere Tochter Zara ist schon 16. Stefan lacht erleichtert auf. Der war gut, sagt er. Den muss ich meiner Frau erzählen, wenn ich nach Hause komme. Yassira zieht eine Augenbraue hoch. Seit 6 Jahren geschieden, berichtet Stefan, 2 Kinder. Kein Problem, denkt Yassira. In ihrem Alter kommen alle mit Gepäck. Die beiden Musiker machen eine Pause und sofort ist der Laden bedeutend angenehmer. Auch Stefan atmet auf. Vielleicht treffen wir uns das nächste Mal lieber im Softrock-Café, sagt er. Oder im Kuschelrock-Café, erwidert Yassira. Ups, hat sie das gerade wirklich gesagt? Stefan guckt sofort ganz kuschelig. Sie lacht. Wenn du sowas Anzügliches gesagt hättest, wäre ich wahrscheinlich sofort aufgestanden und gegangen. Nach dem Essen verschwindet Yassira kurz auf die Toilette. Sie ist zufrieden. Sicher kein Typ für die Ewigkeit, aber auch kein Totalausfall wie die letzten beiden. Der eine hatte die ganze Zeit von seiner Ex erzählt, der andere wohnte ernsthaft noch bei seiner Mutter. Aber mit diesem Stefan könnte sie vielleicht eine Zeit lang die Einsamkeit vertreiben. Sie betrachtete sich im Spiegel. Nicht schlecht für Anfang 40. Anfang 40, verdammt. Vor ein paar Jahren hatte Zara für einen Geschichtsvortrag übers Mittelalter recherchiert, irgendwann vom Buch aufgeschaut und völlig verblüfft zu ihr gesagt: Mama, im Mittelalter wärst du schon tot. Beim Gedanken daran muss Yassira unwillkürlich grinsen. Ihr Spiegelbild grinst zurück. Wirklich nicht schlecht für eine fast Tote. Das könnte ein netter Abend werden. Jetzt würde gleich der Teil kommen, wo sie über ihre Hobbys reden. Bouldern, würde sie sagen. Und er, was ist das denn? Und sie, das ist ein fancy Wort für Klettern. Und er, ach was, du gehst klettern. Das wollte ich auch schon ewig mal probieren. Vielleicht können wir ja mal zusammen klettern, bla bla bla. Und danach, zu ihm oder zu ihr? Lieber zu ihm. Es ist immer ein wenig seltsam, der eigenen Tochter den neuen Lover vorstellen zu müssen. Allerdings ist es fast noch schlimmer, selbst fremden Kindern vorgestellt zu werden. Hallo Kids, das ist Yassira. Sie schläft für voraussichtlich 2 bis 6 Monate manchmal dort, wo Mama früher geschlafen hat. Aber vielleicht hat sie ja Glück. Vielleicht teilt sich Stefan das Sorgerecht mit seiner Ex und hat diese Woche sturmfrei. Immer positiv bleiben. Gut gelaunt verlässt sie die Toilette. Doch als sie zum Tisch zurückkommt, starrt Stefan auf sein Handy mit diesem Blick, als wäre der 11. September 2001 und er hätte gerade die Nachrichten eingeschaltet. Was ist passiert? Fragt Yassira. Stefan schaut auf. Er braucht offenbar einen Moment, um sich wieder gewahr zu werden, dass er sich auf einem Date befindet. Nichts, sagt er. Nichts? Stefan schüttelt den Kopf. Nichts Wichtiges. Warum siehst du dann so aus, als hättest du gerade die Ankündigung des Weltuntergangs gelesen? Es war dumm von mir, dass ich überhaupt auf mein Handy geguckt habe. Jetzt spuck schon aus, verlangt Yasira. Stefan seufzt. Hast du von dem Mädchen gehört, das vor ein paar Tagen spurlos verschwunden ist? Irgendwo in Sachsen-Anhalt? War heute früh in den Nachrichten. Yasira nickt. Nun, es gibt da so ein Video, das gerade viral geht. Es ist furchtbar. Und Stefan zögert kurz, sucht wohl nach den richtigen Worten. Und es ist Sprengstoff.
Dankeschön, Marc-Uwe Kling. Ich fühle mich ein bisschen zurückversetzt in die 90er und ich sage Ihnen gleich, warum. Das Mädchen, das verschwunden ist, heißt Lena Palmer. Das ist eine Anspielung auf die Serie Twin Peaks aus den 90ern von David Lynch. Da wurde damals gerätselt, wer hat Laura Palmer ermordet. Diese Serie lief 1991 auf RTL. Das lief gerade an, alle waren auf Mördersuche und Sat.1 hatte nichts Besseres zu tun, als den Mörder bei sich im Videotext zu verraten auf Seite 179, direkt nach der ersten Folge. Der Spaß war hinüber bei allen und ich habe Angst, Sat.1 zu sein und irgendwas zu verraten heute Abend. Was ich nicht möchte, sie zeigen mir sofort auf, sobald ich irgendwie eine Grenze überschreite, aber wie schwierig ist das denn, über Ihr Buch zu sprechen, ohne zu viel zu verraten?
Es ist super schwierig. Wirklich. Ich will keinen Druck aufbauen, aber ich finde es selber extrem schwierig. Deswegen jedes Mal, wenn ich was vorlesen soll, lese ich den Anfang vor, weil ich denke, ja gut. Ab da kann man ja dann weiterlesen. Ich weiß, die Aufgabe ist kolossal. Wenn es irgendjemand meistern kann.
Wir fangen sanft an.
Ja.
Nach all den lustigen Büchern, warum denn jetzt ein Thriller?
Das habe ich also mich auch gefragt. Und ich hatte das auch nie vor. Es war so, dass ich die Idee hatte für den Twist, über den wir nicht reden können. Und ich dachte, oh, das wäre ein toller Twist für einen Thriller. Und dann mein zweiter Gedanke war, leider schreibe ich keine. Und dann hatte ich ernsthaft so Gedanken, wie dass ich Sebastian Fitzek anrufen könnte und sagen, hey Sebastian, ich habe eine tolle Idee für einen Thriller. Und dann dachte ich, das ist ja albern, Sebastian hat genug Ideen für Thriller. Und ich habe es einfach weggeschoben im Kopf, aber es hat mich nicht losgelassen. Ich habe immer weiter drüber nachgedacht, so nachts, wenn ich nicht schlafen konnte. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich habe das ganze Buch im Kopf. Ich wusste einfach, was passiert, von Anfang bis Ende. Und es ist super unangenehm, so ein Buch im Kopf zu haben. Und das eckt da die ganze Zeit an und wenn man den Kopf dreht, kommt es zum Ohr raus und dann dachte ich, okay, dann schreibe ich es, dann werde ich's los. Ja. So, das ist die Geschichte. Soweit, so gut, wir haben nichts gespoilert bisher.
Ich versuche jetzt auch die Handlung weiterhin zart und sanft zusammenzufassen. Sie zeigen auf, wenn ich zu weit gehe. Das Video, über das gerade gesprochen wird, spielt eine wichtige Rolle. Darin ist ein schweres Verbrechen zu sehen. Ein Mädchen wird vergewaltigt vor laufender Kamera. Das sorgt dafür, dass weitere Videos in Gang kommen, wo sich plötzlich auch aktive Heimatschützer, die sich so nennen, zu Wort melden und sagen, wir müssen wieder die Ordnung machen und müssen aufräumen und sich wirklich zusammenrotten und die Gewalt schwappt auf die Straße über. Hier höre ich auf, mehr erzähle ich nicht. Im Nachwort sagen sie, ich hoffe, sie finden das genauso oder vielleicht finden sie das genauso schockierend beim Hören wie ich beim Schreiben. Was hat sie so schockiert? Ohne es zu verraten.
Naja, also es geht ja wirklich ums Hier und Jetzt. Also ich habe noch nie ein Buch geschrieben, was so im Heute spielt. Also so sehr im Heute, dass ich die ganze Zeit beim Schreiben Furcht hatte, dass es passiert, bevor ich fertig bin mit Schreiben. Und ich meine, geht Ihnen vielleicht ähnlich, wenn man in die Nachrichten guckt, dann möchte man ja verzweifeln ob dem Zustand der Welt. Und das ist da alles mit eingeflossen. Und ich glaube, ein Großteil unserer Probleme, die wir haben, ist diese mediale Dauerbekrieselung. Ja, tolles Wortspiel. Das heißt, wir haben so eine, man kann es ja auch in den USA wunderbar sehen, ne? Wir haben in diesem Wahlkampf, den Donald Trump führt und die Welt, die Fox News und Konsorten präsentiert, ist ja eine quasi kurz vor der Apokalypse stehende. Und diese politischen Lager können gar nicht mehr miteinander diskutieren. Und dahinter, und darum geht es im Buch, das kann ich jetzt an der Stelle auch viel verraten, steht natürlich das Geschäftsmodell auch dieser ganzen Social-Media-Konzerne, ne? Dass einfach Empörung für Klicks, für Views sorgt. Und dass dabei geradezu nebensächlich aber unsere Gesellschaft zerrissen wird, das macht mir große Sorgen.
Es sind unglaublich schwere oder schwerwiegende Dinge, die auch besprochen werden im Buch. Aber wie Sie auch eben schon gehört haben zum Einstieg, es wird auch immer wieder gelacht. Es gibt immer wieder auflockernde Dinge, auch wenn die Polizistin zum Beispiel darüber spricht, dass das Töpfchen, wenn das Kind gerade lernt, aufs Töpfchen zu gehen, dann irgendeine bekannte Melodie spielt und den Lambada spielt. Der hat in Hessen noch eine besondere Rolle, aber darüber sprechen wir später. Kennen Sie Badesalz?
Ja.
Der Mann ist gebildet.
Bin vorbereitet.
Ansonsten sind bei Ihnen in den Büchern, wenn es da irgendwie um Polizisten oder Polizistinnen geht, die kommen ja nie so gut weg an sich. Wie war das jetzt plötzlich aus der Sicht einer Polizistin zu schreiben?
Ich war selber überrascht, ja, dass ich das mache. Aber ich hatte zuerst die Idee für die Geschichte und dann habe ich mir überlegt, was ist die interessanteste Perspektive darauf. Also ich wollte nicht multiperspektivisch erzählen, sondern aus einer Perspektive, und es musste quasi eine Polizistin mit Migrationshintergrund sein. Das war die interessanteste Perspektive auf die Geschichte. So ist es dazu gekommen.
Was ich auch extrem spannend finde und auch erschreckend, sind kleine Details, die Sie einwirken, einflechten, was Alltagsrassismus angeht. Wir haben eben auch schon einige Beispiele gehört in dieser Date-Szene, und das kommt immer wieder, ob es die Vorgesetzten sind oder so. Wie haben Sie sich da eingefühlt und wie haben Sie die alle unterbringen können und einwirken können?
Also ich recherchiere natürlich viel vor einem Buch, und jetzt gerade bei dem Buch habe ich auch viele Gespräche geführt. Also sowohl mit Leuten, die von diesem Alltagsrassismus betroffen sind, ich habe aber auch mit BKA-Beamten gesprochen, ich habe viel mit Leuten vom Chaos Computer Club gesprochen, damit ich auch die technischen Details irgendwie hinkriege. Also es ist eine Recherchearbeit irgendwo natürlich.
Wir verraten nichts, aber sagt das BKA oder der Chaos Computer Club, dass die Dinge, die im Buch passieren, Wirklichkeit werden könnten oder schon sind? Ohne sie zu verunsichern.
Ich wünschte, es wäre mehr Science Fiction, als es ist. Also es ist so nah dran an dem, was schon passiert ist oder was passieren kann, würde ich sagen. Leider.
Sie könnten verstört werden nach dem Hören von Views. Vielen Dank, Marc-Uwe Kling. Und das ist ja auch schon gewesen, die ARD-Hörbuchnacht aus dem Sendesaal des Hessischen Rundfunks in Frankfurt. Für die Musik hat das Axel Schlosser Quartett gesorgt. Ich stelle sie Ihnen nochmal vor. Axel Schlosser an der Trompete. Olaf Holzin am Klavier. Am Bass Jean-Philippe Wadle. Und Paul Höchstädter an den Drums. Und danke natürlich auch an all die Menschen, die Sie jetzt nicht gesehen haben, die hinter den Kulissen wirklich wuseln, organisieren, Dinge hin und her tragen, Menschen schieben, Menschen einfangen. Das ist eine unglaubliche Arbeit. Vielen, vielen Dank an Toningenieur Maximilian Sauer, der dafür sorgt, dass das Ganze auch so gut klingt. In der Beschallung haben wir Francisco Hitzel, Christian Schroth und David Gumper. Vielen Dank. Dann haben uns Elke Ditter, Olaf Otto und Tobias Wegener ins rechte Licht gesetzt. Für die Medientechnik ist Rupert Lohse verantwortlich gewesen. Die Aufnahmeleiter sind Eberhard Betzer und Stefan Hoffmann. Regie und Produktionsleitung, ganz wichtig, Nicole Wunderlich, die mit strenger und harter Hand dafür gesorgt hat, dass hier alles läuft. Die Redaktion haben Niklas Vogel und Dorothee Meyer-Karweg besorgt und redaktionell mitgearbeitet hat Annette Laupert. Mein Name ist Bastian Korff, ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen einen schönen Abend. Vielen Dank.
Das waren Auszüge aus der ARD Hörbuchnacht 2024, einer öffentlichen Veranstaltung vom 19. Oktober, moderiert von Bastian Korff. Und damit geht die Hörbuchzeit zu Ende. Es gibt sie auch im Podcast-Angebot auf hr2.de und in der ARD Audiothek. Sie können die Sendung dort auch kostenfrei abonnieren. Und damit verabschiedet sich Dorothee Meyer-Karweg.